Gleich geht's in die Nähe des Chiemsees, genauer gesagt nach Aschau im Chiemgau. Hier steht eine der wohl renommiertesten Kinderkliniken Deutschlands, wenn nicht sogar Europas, die seit kurzem unter neuer Leitung steht. Wir haben uns mit dem neuen Chefarzt der orthopädischen Kinderklinik unterhalten und stellen Ihnen in ein paar Minuten mal etwas genauer vor. Und wir begleiten in der kommenden Stunde auch das Hilfswerk Renovabis aus Freising, das die Caritas und die Menschen in der Ostukraine vor Ort unterstützt. Ich bin Ivo Makota, find's schön, dass Sie auch heute wieder eingeschaltet haben und wünsche Ihnen jetzt gute Unterhaltung mit dem Programm des Münchner Kirchenradios.
Münchner Kirchenradio, das Erzbistum hören.
Die orthopädische Kinderklinik in Aschau ist wohl eine der renommiertesten ihrer Art in Deutschland, wenn nicht sogar in Europa. Über 7000 Kinder und Jugendliche behandeln die 15 Ärzte und ihre Mitarbeiter pro Jahr. Eine richtige Institution also, die sich übrigens in der Trägerschaft der katholischen Jugendfürsorge des Erzbistums München und Freising befindet. Und die konnte jetzt einen neuen Chefarzt für die Klinik präsentieren.
Grüne Wiesen, ruhige Straßen und auf den Gipfeln der Chiemgauer Alpen liegt noch Schnee. Aschau ist ein idyllischer Ort. Doch viele, die hierher kommen, tun das aus einem ernsten Grund. Und der neue Chefarzt Walter Strobel weiß auch, warum sich so viele Eltern mit ihren erkrankten oder behinderten Kindern auf den Weg nach Aschau machen.
Das Besondere an der orthopädischen Kinderklinik Aschau ist, dass sie die einzige größere Einrichtung in Mitteleuropa ist, die ausschließlich Kinder mit angeborenen und erworbenen Erkrankungen des Bewegungsapparats behandelt, das heißt Kinder mit Behinderungen, Gehbehinderungen, Sitzproblemen und damit eine Sonderstellung genießt.
Übernommen hat er den Posten von Dr. Leonard Döderlein, mit dem er in der Vergangenheit schon gut zusammengearbeitet hat. Strobel ist in Wien geboren und seine medizinische Karriere führte ihn schon früh in die Kinderorthopädie. 20 Jahre lang leitete er die entsprechende Abteilung in einer Klinik in Wien, ehe er sich 2013 auf den Weg nach Deutschland machte, um in Rummelsburg in Franken Chefarzt der Kinder- und Neuroorthopädie zu werden.
Eine sehr interessante, fruchtbare Arbeit, die mich auch weiterhin noch begeistert hätte, wenn mich nicht die Klinik hier in Aschau das verlockende Angebot gemacht hätte. Das habe ich sehr, sehr gerne angenommen. Einerseits zurück wieder zu einer katholischen Einrichtung und zurück an eine Klinik, mit der ich lange schon kooperiere. Und so, denke ich, fügt sich das gut zusammen, dass ich jetzt die Arbeit, die ich begonnen habe, hier gut weiter fortsetzen kann.
Dabei helfe ihm auch das Umfeld der Klinik. Das professionelle Team, eine kindergerechte Einrichtung, die schöne Landschaft. In Aschau will man den Kindern den Aufenthalt so angenehm wie möglich machen. Ein weiterer Pluspunkt für Strobel, die Klinik ist in kirchlicher Trägerschaft.
Ja, ich selber komme aus einer katholischen Familie, habe immer in katholischen Häusern, also die letzten 5 Jahre, gelebt und gearbeitet. Für mich ist sozusagen die katholische Wertewelt ja etwas, mit dem ich auch groß geworden bin. Und so gesehen sind die Werte hier in der orthopädischen Kinderklinik in Aschau deckungsgleich mit denen, wie wir sehen, vielen christlichen Einrichtungen haben.
Strobels Anliegen ist es, die Patienten immer auch als ganzen Menschen zu sehen. Besonders bei Kindern sei das wichtig. Kinder würden immer ehrlich sagen, was sie wollten und es sei schön, ihnen das Leben mit ihrer Krankheit leichter zu machen. Aber zu seinem Job gehört auch noch etwas anderes.
Die Kinder sind in erster Linie somatisch betroffen, meistens Gott sei Dank nicht psychisch. Die Eltern sind allerdings psychisch sehr stark betroffen und eine wesentliche Aufgabe der Kinderorthopädie ist auch, die Eltern psychologisch zu begleiten und ihnen da den richtigen Weg zu zeigen, ihnen Ängste zu nehmen, Vertrauen aufzubauen. Und das ist einer meiner Hauptaufgaben gemeinsam mit meinem Team.
Ganz leicht ist das sicher nicht immer. Vor allem in Aschau. Denn in der Klinik lassen sich Kinder und Jugendliche aus aller Welt behandeln. Sprachprobleme inklusive.
Wir haben Kinder hier aus ganz Europa, vor allem aus Gegenden, wo es weniger gute medizinische Versorgung gibt. Ich denke jetzt an südliche Länder, an östliche Länder. Aber wir haben auch Kinder aus dem Baltikum, aus Russland, aus dem arabischen Raum. Wir haben Kinder aus Afrika, wir haben Kinder aus Asien, die dort vor Ort diese Art der Behandlung überhaupt nicht bekommen können.
Und deshalb will der neue Chefarzt die Klinik noch internationaler aufstellen. Mit Dolmetschern und einem internationalen Büro, das weltweit Kontakte knüpfen soll. Außerdem will er die verschiedenen Fachbereiche der Klinik besser vernetzen und die Forschung vorantreiben. Alles mit einem Ziel.
Aus einem Kind, das mit vielen Problemen zur Welt kommt oder in den ersten Lebensjahren schwere Behinderungen aufweist, einen Jugendlichen und einen Erwachsenen zu machen, der selbstständig ist, selbstständig auch arbeitsfähig sein kann und ein glückliches Leben führen kann.
Lukas Schöne mit einem Beitrag über den neuen Chefarzt Professor Walter Strobel der Kinderklinik in Aschau, der die weit über Bayern hinaus bekannte Einrichtung fit für die Zukunft machen will.
Münchner Kirchenradio. Zu hören im Internet unter münchner-kirchenradio.de und auf DAB Plus im Ballungsraum München.
Auch wenn zurzeit wieder weniger über den Konflikt berichtet wird, im Osten der Ukraine herrscht weiterhin Krieg. Mehr als 10.000 Menschen sind dabei schon getötet worden. Kirchliche Hilfswerke wie Renovabis aus Freising versuchen den Menschen dort zu helfen, so gut sie können. Unser Reporter Markus Nowak war vor Ort in der Ostukraine und hat die Caritas-Mitarbeiter bei ihrer Arbeit begleitet.
Rund ein Dutzend überwiegend junge Frauen und Männer sitzen in einem Seminarraum und diskutieren über Businessplan und Buchhaltung. Einmal in der Woche organisiert die Caritas Ukraine in Kharkiv, der zweitgrößten Stadt des Landes, eine Art Start-up-Seminar. Die Jungunternehmer verbindet nicht nur eine pfiffige Geschäftsidee, sondern auch ihre Herkunft. Alle stammen aus dem Osten der Ukraine, dem Donbass, wo derzeit Krieg herrscht. Unter ihnen ist etwa der 40-jährige Alexander Borowski.
Ich stamme aus Lugansk und 2014 bin ich nach Kharkiv gekommen. Ursprünglich für 2 Wochen. Es war damals kalt und ich wusste nicht wohin. Aber bei uns in Lugansk sind Bomben gefallen. Ich habe hier in der Stadt mehrere Jobs gemacht, aber nie genug Geld zum Leben verdient. Jetzt repariere ich Computer und möchte durch das Seminar mein Business verbessern.
Start-up-Seminare, psychologische Beratung, Mini-Kredite. Längst geht es bei vielen Hilfsmaßnahmen nicht nur um humanitäre Hilfe für die Flüchtlinge aus dem Kriegsgebiet. Für die Zukunft des Landes seien die Integration und friedensbildende Maßnahmen entscheidend, sagt Andriy Vaskovic, Direktor von Caritas Ukraine.
Das ist die Aufgabe der Caritas, dass wir die Leute ins Gespräch bringen und dass wir Vertrauen bilden in der Gesellschaft, die vom Krieg betroffen sind. Das ist eine schwierige Aufgabe, denn ich glaube, dass dieser Krieg, dass diese Auseinandersetzung von außen in die Ukraine hineingetragen wurde. Allerdings jetzt, wo es bereits so viele Tote gibt auf beiden Seiten, beginnen die Antagonismen sich zu verstärken. Das heißt, eine Familie, bei der jemand umgekommen ist, die wird sich nicht auseinandersetzen mit den Ursachen für diesen Konflikt. Sie wird die andere Seite hassen für den Tod ihres Familienmitglieds. Und dagegen muss man antreten. Man muss sagen, man muss den Leuten erklären, was sind die Ursachen des Krieges und diese Ursachen bekämpfen und versuchen, dass die Menschen Vertrauen zueinander finden, um diesen Krieg und die Gegensätze zu überwinden.
Das katholische Osteuropa-Hilfswerk Renovabis unterstützt die Arbeit von Partnern vor Ort, wie der Caritas Ukraine. Während in der Pufferzone etwa Lebensmittel und Brennholz verteilt werden, steht im Rest des Landes das Ankommen der Flüchtlinge in der Gesellschaft im Mittelpunkt. Miteinander versöhnt leben. Gemeinsam für ein solidarisches Europa lautet das Thema der diesjährigen Pfingstaktion, erläutert Renovabis Hauptgeschäftsführer Christian Hartl.
Im Blick auf die Ukraine würde ich sagen, ist unser Jahresthema eher Wunsch als Wirklichkeit. Wir würden uns so sehr wünschen, dass dieses versöhnte Leben dort gelingen könnte. Aber momentan ist so viel Unversöhntes da, ist so viel Gewalt, so viel Unverständnis da. Dennoch ist es natürlich spannend, gerade aus der Ukraine auch Beispiele zu hören, wie sich Menschen um Versöhnung bemühen.
Versöhnung nach einem Krieg ist ein sehr langer Prozess. Gerade in einem Land wie der Ukraine, das flächenmäßig fast doppelt so groß ist wie Deutschland und aufgrund seiner sowjetischen Geschichte über viele Wunden verfügt, sagt Dmitrio Scharegowski, Politikwissenschaftler der Katholischen Universität im westukrainischen Lemberg.
Ein Händeschütteln zwischen den Kriegsparteien bedeutet noch keinen Frieden. Friedensarbeit ist eine Anzahl von politischen Aktionen, wie die Sicherung von Grenzen und des Territoriums, die Wiedereinrichtung eines normalen Lebens, in dem es möglich ist, Geld zu verdienen und ein soziales System funktioniert. Aber auch politische Reformen und die Etablierung und Unterstützung von demokratischen Strukturen. Händeschütteln ist da zu wenig.
Rund 80 Kilometer von der sogenannten Kontaktlinie, wo sich ukrainische Truppen mit den Separatisten immer wieder Schusswechsel liefern, liegt die Industriestadt Kramatorsk. Bekannt ist die 160.000 Einwohnerstadt landesweit für seine Maschinenbaufabriken, die vielen Flüchtlinge aus dem südlichen Teil des Donbass sowie für einige Pilotprojekte, die hier ihren Anfang nahmen, wie etwa in den Erdgeschossräumen inmitten eines Wohngebietes. Hier befindet sich die Nichtregierungsorganisation Vilna Hata. Sie betreibt eine Art autonomes Jugendzentrum, das der 25-jährige Mikola Dorokov begründet hat. Vilna Hata bedeutet übersetzt freies Haus und als Mission hat sich das junge Team kulturelle Bildung und den Aufbau einer Zivilgesellschaft auf die Fahnen geschrieben.
Über kulturelle Bildung und soziale Unterstützung kann man viel erreichen. Wenn Menschen in Sachen Kultur gebildet sind, dann wollen sie keine Konflikte. Sie setzen sich an einen Tisch, anstatt sich zu bekämpfen. Unsere Jungs, die hier in der Nähe kämpfen, sie tun das zwar jetzt für unsere Gegenwart, wir hier aber arbeiten bereits an unserer Zukunft, an einem Morgen.
Markus Nowak war für uns in der Ostukraine und hat sich angeschaut, wie die Caritas dort Menschen hilft, die unter dem Krieg vor Ort leiden.
Münchner Kirchenradio.
Das Radio im Erzbistum München und Freising.
Gestern ging's hoch hinauf zur brachialen 8-Tonnen Propstglocke in der Martinsbasilika in Landshut. Heute wird's deutlich kleiner, aber nicht weniger spannend, denn in Gilching bei München hängt die älteste Glocke Deutschlands. Und sie hat eine sagenhafte Geschichte.
St. Vitus liegt am Ortsende von Gilching, leicht versteckt am Fuß eines kleinen Hügels. Als ich die Kirche betrete, übersehe ich die Glocke beinahe, die an der rechten Innenwand hängt. Doch bei näherem Hinsehen spüre ich, dass das 80 cm hohe Objekt eine gewisse Aura hat. Sie ist die älteste erhaltene Glocke Deutschlands, sagt der Mesner Toni Feder.
Die Glocke heißt Arnoldersglocke. Sie ist um 1170 das erste Mal erwähnt worden. Ist von einem Priester, der hier in Gilching war, mit dem Namen Arnolders gestiftet worden.
Weil sie so alt ist, darf die Arnoldersglocke nicht mehr geschwungen werden. Doch Toni Feder macht eine Ausnahme für mich und schlägt die Glocke ganz vorsichtig mit dem Klöppel an. Es ist ein Klang, der vor 850 Jahren ins Metall gegossen wurde. Natürlich ranken sich, wie um fast jedes altehrwürdige Objekt, auch um die Arnoldusglocke Legenden. Zwischenzeitlich hing die Glocke in einem ehemaligen Kloster zwischen Gilching und Fürstenfeldbruck, dessen Fundamente sich heute nur noch erahnen lassen. Während des Dreißigjährigen Krieges fiel die Glocke vom Turm runter und konnte auf mysteriöse Weise nicht mehr gefunden werden, bis ins Jahr 1835.
Ein Bauer in der Nähe hat dann sein Feld gepflügt. Und da soll dann der Ochse auf diese Glocke gestoßen sein. Und da sagt man, an dem Horn von dem ist halt die Glocke dann irgendwie gehangen. Aber man hat halt festgestellt, dass die Glocke dort auf dem Boden durch den Ochs aufgespürt worden ist.
Seitdem hängt die Glocke wieder in St. Vitus in Gilching und verrichtete treu ihren Dienst bis ins Jahr 1913. Denn da verstummt die Glocke für ein paar Jahre. Bei der Fronleichnamsprozession fällt sie vermutlich runter und zerspringt in drei Teile.
Dann hat man 6 Jahre jemand gesucht, der es wieder schweißen kann. Und dann ist sie 1928 von einem Glockengießer geschweißt worden. Und dann ist sie aber vom Turm runtergekommen und ist nur noch als Zierde erinnert und ist bei Kommunion oder bei Festen irgendwann einmal geläutet worden.
Neben den Schweißnähten, die man heute noch deutlich sieht, zeigt mir Toni Feder noch einige Inschriften, die auf der Glocke eingraviert sind. Besonders skurril ist dabei, dass eine spiegelverkehrt ist.
Da hat man 3 Wörter richtig geschrieben und ein Wort ist spiegelverkehrt, weil man nicht gewusst hat, wenn man jetzt eine Form macht, dass alle Wörter spiegelverkehrt graviert werden müssen, damit sie in richtiger Reihenfolge sind, wenn die Glocke gegossen wird. Damals hat man ja mit Glocken noch nicht so viel Erfahrung gehabt.
Ein allerletztes Mal schlägt der Mesner die Glocke für mich. Und für ein paar Sekunden bin ich auf Zeitreise ins Jahr 1176. Aus Gilching, Lukas Fleischmann fürs Münchner Kirchenradio.
Ob Sie neue Kleidung brauchen, klassische Musik genießen möchten oder einfach Ihren Kleinen spielerisch etwas beibringen möchten, mein Kollege Ralf Würschinger hat für Sie ein paar Tipps fürs Wochenende.
Endlich ist der Frühling da. Die Temperaturen steigen und die Bäume und Blumen blühen. Das ist die Gelegenheit, um Ihren Kleiderschrank auf Vordermann zu bringen. Ein großes Angebot an gut erhaltener Kleidung finden Sie dieses Wochenende im Pfarrsaal Christkönig beim Secondhand Bazaar. Mit Sakkos, Mänteln, Gürteltaschen und Hüten. Los geht's am Sonntag ab 10.45 Uhr in Christkönig in Nymphenburg. Sie hält warm, spendet Licht und erzeugt Strom. Die Sonne. In der Kreativwerkstatt in Neuperlach lernen Kinder von 8 bis 12 Jahren die Kraft der Sonne spielerisch zu nutzen, erzählt Kursleiterin Dani Angersbach.
Wir haben Lötkolben da, wir haben Lötzinn da und damit löten sie verschiedene Figuren zusammen, die sie dann auf den Kreisel draufbauen bzw. auf den Motor der kleinen Solarzelle. Und dann mit viel Energie der Sonne dreht sich das dann hoffentlich.
Anmelden muss man sich für den Kurs nicht und er geht von heute bis Samstag von 14.30 Uhr bis 18 Uhr in der Südpolstation am Gustav-Heinemann-Ring 19. Der Kurs kostet 6 Euro. Wenn Sie Ihr Wochenende musikalisch ausklingen lassen möchten, besuchen Sie doch am Sonntagabend den kleinen Konzertsaal im Gasteig. Dort gibt es ein Konzert zu Ehren des russischen Komponisten Wladimir Genin mit Geige, Cello und Klavier sowie Soprangesang. Die Tickets dazu kosten 20 Euro. Beginn ist Sonntag um 20 Uhr. Wofür Sie sich auch entscheiden, ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.
Münchner Kirchenradio. Zu hören im Internet unter münchner-kirchenradio.de und auf DAB+ im Ballungsraum München.